Und jetzt die Empörungsmüdigkeit, dann denke ich mir, also die jetzt schon empörungsmüde sind, waren gar nicht empört. Die haben noch immer nicht begriffen, worum es hier geht. Weil ich meine, ein Kampf ist nicht dann so wie, jetzt war ja eine Stunde Eislaufen, jetzt finde ich es anstrengend, jetzt gehe ich nach Hause und trinke einen Kakao. Wenn man für die Demokratie kämpfen will, dann ist das jetzt der Beginn. Es fängt jetzt an. Also wenn die Leute jetzt schon müde sind, dann kann man wirklich nur sagen, gute Nacht Österreich, ja? Weil es ist ganz am Anfang.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Journalistin Colette M. Schmidt. Mit ihr spreche ich über die konsequente Verschiebung der Grenzen des Sagbaren durch Rechtsextreme, über die schwierige Berichterstattung über solche Kausen, über die Muster in den Reaktionen der Betroffenen und wie sich diese Gefährdung der Pressefreiheit gerade im internationalen Kontext weiterentwickeln wird. Liebe Colette, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Die erste Frage, woher wir uns kennen, ist leicht zu beantworten. Wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, kurz vor unserem Gespräch.
Ja.
Und damit zur Frage, die wahrscheinlich auch leicht zu beantworten ist, ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
Niemals in meinem ganzen Leben. Ich habe schon in Jugendjahren, wo einige bei diversen Parteijugenden angedockt sind, eigentlich da nie was gefunden, wo ich mich so festlegen wollte oder hätte das Bedürfnis gehabt. Einzige Verein war eineinhalb Jahr, glaube ich, Pfadfinder mit 12. Und ich habe aber auch mit 12 schon eigentlich den Entschluss gefasst, das klingt vielleicht unglaublich, Journalistin zu werden. Und insofern war es für mich umso klarer, dass ich nie was bei einer Partei verloren haben werde. Und so ist es bis heute.
Warum das für im heutigen Gespräch eine kleine Rolle auch spielen wird, dazu kommen wir noch später. Das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Du bist ja Journalistin beim Standard, also beim Tagesmedium der Standard. Ich sage immer Tageszeitung, sage ich immer, weil das Online-Medium ja mindestens genauso wichtig ist inzwischen, wenn nicht sogar wichtiger. Und ich würde gerne mit einem aktuellen Thema in unser Gespräch einsteigen. Nämlich, das aktuelle Thema ist ein von dir verfasster Artikel, der für viel Aufregung gesorgt hat. Der ist am 14.01. erschienen und du berichtest in dem Beitrag über Aussagen zweier FPÖ-Politiker, die sie in einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung getätigt haben in einem Gasthaus. Mhm. Und ich glaube, dieser Fall eignet sich gut als Ausgangspunkt für unser heutiges Gespräch, nämlich auch, wo wir die dahinterliegenden Dynamiken und Problematiken offenlegen wollen.
Absolut.
Aber fangen wir mit dem konkreten Fall um. Was ging es da?
Soll ich erzählen, wie ich zu der Geschichte gekommen bin? Wie alle wissen, die das jetzt wahrscheinlich anhören, haben wir ja einen Jänner, der sich schon anfühlt wie 5 Jänner. Das ist ja schon einiges passiert. Bei uns ist die halbe der Innenpolitikredaktion eigentlich verfrüht aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt zur Arbeit. Ich auch. Und jetzt war eigentlich Wochenende und ich habe mir gedacht, ein bisschen durchschnaufen. Und dann habe ich, glaube ich, Samstagabend eine Nachricht bekommen, dass es ein Material gibt von Kollegen vom öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehen und sie könnten es mir zur Verfügung stellen. Es geht um die FPÖ, sie haben was verdeckt, quasi diskret, sagt man auf Französisch, Kamera en discret, mitgefilmt. Natürlich habe ich gesagt, ja, bitte sofort. Den Sonntag habe ich dann mit Transkribieren verbracht und Montag noch Vorhalte rausgeschickt, wie man das so nennt, an die beteiligten Politiker Harald Stephan und Markus Czank, also beide nicht unbekannte Nationalratsabgeordnete, also eh schon seit vielen Jahren in der Politik bei der FPÖ. Und jetzt muss man die Vorgeschichte der französischen Kollegen kurz ansprechen. Zwei Redakteure, ein Kameramann, die waren wegen der neuen Situation der Koalitionsverhandlungen in Wien und haben hier 3 Tage oder 2,5 Tage ganz genau versucht, Interviews zu bekommen mit irgendjemandem bei der FPÖ. Am liebsten wäre natürlich der Parteichef gewesen, aber die haben per Mail, per Telefon, sie sind vor die Parteizentrale gegangen, die haben wirklich alles probiert, dass sie ein Interview kriegen. Aber nein, war nicht möglich, kein Interesse. Dann haben sie gesehen auf der Facebook-Seite der FPÖ Simmering, dass es ein öffentlich... Also da war ein Aufruf, wir freuen uns auf ihr Kommen, steht da oben, nicht? Ein Stammtisch gibt, das heißt politischer Stammtisch. Und solche Sachen machen ja Parteien immer wieder mal in den Bezirken.
Das ist deswegen eine wichtige Information, weil ja irgendwie danach auch teilweise so getan worden ist, Als wäre das eine private Veranstaltung gewesen,
genau.
Das Zugängliche.
Aber man tut so, als ob man dann wo eingedrungen wäre, mit unter falschem Vorwand. Das ist nicht so. Sie haben natürlich dann nach Ihrer Erfahrung, dass Sie 3 Tage kein Interview kriegen, nicht gesagt, ja, wir sind Journalisten und würden da gern mitfilmen, sondern haben Sie sich gedacht, na, dann müssen wir es halt so probieren, dass man ein bisschen an viel kriegt für diese Partei irgendwie, dass wir nicht umsonst in Wien waren. Ja? Also Sie haben zwar mit ÖVP-Lern geredet, aber ja. Und haben einfach gesagt, wir sind Menschen aus Frankreich, die sich für Politik interessieren. Ganz harmlos. Und irgendwie war man dort wohl, so haben sie mir das beschrieben, so geschmeichelt, dass da französische Fans, haben sie wohl gedacht, vielleicht haben sie gedacht, das seien Löpinisten, keine Ahnung, haben es aber nicht gesagt, ja. Und hat sie reingelassen. Und dort haben die dann gefilmt und extra noch Tonaufnahmen, alles in einer guten Qualität, Gott sei Dank, dass man alles versteht. Sie haben das dann in einem ganz kurzen Nachrichtenbeitrag gleich am nächsten Tag, das war da, also am 8. Jänner war der Stammtisch und am 9. Jänner haben sie in den Hauptnachrichten in Frankreich um 20 Uhr einen allgemeinen Beitrag über die Situation in Österreich gemacht. Und da war nur ganz kurz, vielleicht so 20 Sekunden, auch dieses Gasthaus zu sehen in Simmering und ein Satz oder zwei wurde gesendet. Sehr, sehr viel von dem Material hätten sie jetzt einen Beitrag gar nicht untergebracht und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt wirklich alles so verstanden haben, weil sie sprechen schon gut Deutsch, aber man war in Simmering und es war jetzt schon durchaus auch das eine oder andere im Dialekt gesagt oder so ein bisschen wienerisch und ja, ich habe natürlich eine Freude gehabt, weil ich habe alles verstanden und wir haben auch diese Tonspur dann, die wichtigen Aussagen, die ich auch verwendet habe, auch online veröffentlicht. Also es kann niemand behaupten, das war nicht so. Ich habe wortwörtlich das veröffentlicht. Und ja, was dann dort alles gesagt wurde, vielleicht sollte man darüber dann auch noch reden, weil das war ja dann eigentlich der Aufreger auch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. ob man über ein paar Passagen sprechen können. Es ging um die ÖVP. Da gab es ein paar eindeutige Aussagen dazu. Es ging auch um die Tonalität gegenüber Zuwanderinnen und Zuwanderern. Also einige Kern-FPÖ-Themen, die sehr, sehr outspoken wiedergegeben wurden, das mal vorsichtig zu formulieren.
Absolut. Also wir waren jetzt alle nicht der Meinung bis zum 8. oder 9. Jänner, dass die FPÖ eine Partei ist, die besonders viel tut für Integration und sich und denen das Wohl von Menschen aus anderen Ländern besonders am Herzen liegt. Aber so Sätze wie, man muss es ihnen möglichst unangenehm machen hier und einen Militärflieger und weg und so weiter und alle rigoros und mit aller Staatsgewalt abschieben, wo du dann hörst auf dem Tonband auch durchaus Stimmen aus dem Publikum dort, das sind zum Teil schon Parteimitglieder, die man halt nicht kennt, aber auch Leute aus Simmering, wo dann eine Frau sagt, naja, in der Pflege brauchen wir aber schon auch die Leute aus Syrien und was hat sie gesagt, Syrien, Ukraine und noch irgendein Land, weiß ich jetzt nicht mehr. Weil wenn einer dort Leute wickelt, dann kann er es ja hier auch. Und die Antwort ist immer, na so. ist wirklich hart, ja. Wo ich mir jetzt auch denke, das kommt jetzt eigentlich nicht den Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung wirklich entgegen, weil wir alle wissen, wenn wir bei einem Spital waren, da wären wir eingegangen, wenn dort auch Leute mit Migrationshintergrund sich um einen kümmern würden. Das war also sehr outspoken. Das haben auch die französischen Kollegen verwendet, diese Passagen. Das haben sie besonders schockierend gefunden. Und dann war für mich sehr interessant, dass man sich sehr lange aufgehalten hat, um über die EU zu sprechen und über Afghanistan. Und dieser Kontrast war für mich bemerkenswert. Also wenn ich jetzt von einem anderen Planeten hier landen würde und Simmering ist die erste Station, ich komme dort rein und höre das, dann denke ich mir, hier ist EU, ich schaue, dass ich schnell wegkomme. Vielleicht dieses Afghanistan, weil das klingt echt cool. Da haben sie alles im Griff. Verbrecher gibt es dort eigentlich keine, weil die schicken sie alle nach Europa angeblich, laut den beiden Abgeordneten. Die EU aber ist ein Wahnsinn. Hier wird die Meinungsfreiheit angeblich beschnitten und man wird die ganze Zeit überwacht und Firmen müssen hunderte Leute anstellen, nur damit sie irgendwelche sinnlosen, laut Harald Stefan und Markus Czank, in dem Fall war es glaube ich Markus Czank, das kann man bei uns nachlesen, sinnlose Berichte verfassen müssen über Diversität und Nachhaltigkeit und nur so. Also man hat wirklich, ja, die EU, die Kommissare sind durchschnittlich intelligent und mehr oder weniger korrupt, könnte man verstehen. Also es wurde genau beschrieben, wie Lobbyisten da zu dem kommen, was sie wollen. Die Leute sitzen dort bei dem Stammtisch und ganz wenige haben einmal was eingeworfen. Das meiste wird einfach geglaubt. Und da waren auch Aussagen dabei, die man einfach ganz klar, wenn man mit einem Ökonomen redet, widerlegen kann. Zum Beispiel, dass die Produktivität in Österreich seit 2015 um 7-10% abgenommen hätte und dass das der Herr Knill von der IV dem Herrn Czank erzählt hätte. Ich habe am nächsten Tag schon eine Mail gekriegt von der Pressesprecherin vom Herrn Knill, er hat den noch nie getroffen, persönlich, wie auch immer. Das wird halt erzählt und da wird Stimmung gemacht und die Leute gehen mit den Informationen heim. Afghanistan schicken uns die Verbrecher, wir trotteln, nehmen sie, EU verarscht uns mehr oder weniger und das glauben die Leute. Und dann war natürlich auch der Satz, dass es ja kaum Kriegsflüchtlinge gibt. Also bei dem, was in den letzten Jahren, und jetzt muss man schon Jahrzehnte bei Syrien sagen, nicht bald oder zumindest 15 Jahren los war in Syrien, schon auch eine mutige Ansage. Und dann sagt der Frau, ja, aber es gibt schon Kriegsflüchtlinge auch. Also es gibt dann so ganz wenige Stimmen bei diesem Stammtisch, die sich dann sogar denken, das stimmt jetzt aber eigentlich nicht. Und Harald Stefan fährt drüber und sagt, ganz, ganz wenige.
Interessant, an dem Abend war ja noch zusätzlich die Saga Richtung ÖVP in einer sehr heiklen Phase, in der gerade Regierungsverhandlungen stattfinden. Also man muss ja dazu sagen, heute ist da 17. Jänner, jetzt habe ich gerade das Handy schauen müssen, dass ich nichts Falsches sage, weil ich sage jetzt, wir sagen jetzt bei unseren letzten Folgen immer den Aufzeichnungstag dazu, weil es kann sich ja bis zur Veröffentlichung noch was ändern.
Absolut, es geht so dynamisch dahin.
Heute ist jedenfalls der 17. Jänner, die Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind am Laufen und in dem Zusammenhang hat es auch Aussagen gegeben bei dem Stammtisch.
Genau, also am Vortag, am 7. Jänner, war diese Pressekonferenz vom, jetzt wollte ich Harald Kickl sagen, ich bin jetzt auch schon ganz durcheinander, Herbert Kickl heißt er, der zukünftige wahrscheinlich Volkskanzler, wie er sich nennt, wo er der ÖVP erklärt hat, wie er sich das jetzt alles vorstellt und wo ja viele auch gemeint haben, es war einfach eine einzige Erniedrigungsrede oder so, ja, die ausgestreckte Faust hat bei uns jemand kommentiert. Und das war jetzt eh schon, glaube ich, bei der offensichtlich schmerzbefreiten ÖVP-Spitze wurscht. Aber dann, am nächsten Abend, heißt es, die sind jämmerlich, die gehören mit einem wortwörtlich Regierungsverbot belegt. Da denke ich mir, interessant, und mit denen verhandelt die Regierung? Also nur so. Es war für mich interessant, dass sie am nächsten Tag bei der Veröffentlichung, also nachdem wir das alles eben am Montag noch durchgespielt haben rechtlich und Vorhalte geschickt haben, am Dienstag dann das veröffentlicht haben am Abend, dass da von vielen Parteien auf der Stelle Reaktionen kamen. Nichts von der ÖVP ganz lange. Und dann hieß es irgendwie, es gibt einen Befremden. Also einen Befremden, wenn ich sowas ausgerichtet bin, wie soll das überhaupt funktionieren? Wie soll man überhaupt als Regierungspartner, ich sage jetzt Partner, gendern müssen wir jetzt eh auch nicht mehr, weil das wird eh abgeschafft. wie soll das funktionieren? Wenn ich dem schon bei einem Stammtisch, der öffentlich zugänglich ist, wie wir schon festgestellt haben, sagt, das ist jämmerlich und eigentlich Regierungsverbot.
Es ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, das waren ja nicht irgendwelche FPÖ-Bezirksfunktionäre oder nur drunter, es waren zwar Nationalratsabgeordnete, die im Nationalrat nationale Gesetze beschließen.
Also, und einer davon immer wieder als Justizminister im Gespräch ist, der Harald Stefan.
Richtig. Also das muss man ja an der Stelle auch dazu sagen, also öffentlicher Raum, Nationalratsabgeordnete mit einem Namen und auch immer wieder für höhere Weine im Gespräch. Also das war jetzt nicht irgendwer, der da in einem Gasthaus am Stammtisch irgendwelche argen Sachen sagt.
Es war auch, das muss ich auch dazu sagen, weil das ja dann sehr oft kommt, wir erinnern uns an Ibiza und Strache, es war da auch niemand illuminiert. Da war vielleicht das erste Bier im Spiel und ein Essen dazu. Also ich glaube, das vertragt man als Burschenschafter, als ehemaliger im Fall vom Herrn Stefan. Das war jetzt nicht irgendwie so, ja, der ist jetzt schon völlig fett und jetzt redet er mal ehrlich, sondern das war ein Vortrag, ja, durchaus im vollen Bewusstsein.
Ich würde jetzt gerne mit dir diesen Anlassfall nehmen.
Ich würde noch gerne eine Sache dazu sagen.
Bitte.
Weil das rutscht immer mehr unter den Tisch in letzter Zeit. Menschenrechte. Das haben
richtig,
sie auch noch gesagt.
Richtig, ja.
Also die Europäische Menschenrechtskonvention gehört abgeschafft oder man muss es zumindest mit Zusatzprotokollen bei uns, und da haben sie gesagt, leider ist die bei uns in der Verfassung. Ich meine, Leute, die glauben, das ist wurscht, sind wirklich nicht sehr intelligent, weil die Menschenrechte sind wirklich für alle da und in irgendeiner Lebensphase schützen sie dich, mich irgendwann. Ja, das gibt so viele Aspekte an Menschenrechten. Wenn man das nicht kapiert, dann sollte man sich nochmal hinsetzen und auch die Erklärung der Menschenrechte einmal lesen.
Ich hab sogar die Aussage im Kopf noch aus deinem Artikel, dass Österreich in der Vergangenheit vielleicht zu menschenrechtsfreundlich war.
Ja, wir haben ein übersteigertes Bewusstsein für Menschenrechte.
Genau, so war
das. Übertriebenes.
Ja. Übertriebenes Bewusstsein für Menschenrechte.
Und nicht zu vergessen, aus der EU sollte man eigentlich auch austreten. Das ist ja angeblich die rote Linie für die ÖVP. Aber dann bin ich schon fertig mit dem Stammtischabend. Ja.
Stimmt, das mit den Menschenrechten. Ja. Das ist gut, dass du das nur erwähnt hast. Und das ist aber eh jetzt eine gute Überleitung zu meiner Frage, nämlich ich würde jetzt gern diesen Anlassfall nehmen, um ein paar Problematiken, vielleicht auch Systematiken zu diskutieren mit dir, die da dahinter liegen könnten. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren, nämlich du beobachtest ja schon lange solche Umtriebe. Übrigens großes Kompliment dafür, dass du das durchhaltest und dass du das überhaupt gibst.
Danke.
Und dass du da in dem Bereich so viel arbeitest und schreibst. Und kannst du in deiner langjährigen Erfahrung sagen, dass sich da was verändert hat in den letzten Jahren gegenüber den Zuständen nur vor 10, 15 Jahren?
Ja, absolut. Also ich habe schon vor 10, 15, 20 Jahren auch hin und wieder auf Verbindungen, zum Beispiel von der FPÖ zum ganz rechten Eck, also zu wirklich zum Beispiel zu Neonazis hingewiesen in Artikeln. Und damals war es aber dann durchaus auch noch so, dass die versucht haben, sich da rauszureden oder wo es dann geheißen hat, ja, dieser eine Mitarbeiter, der ist jetzt aus dem Parlamentsclub entfernt worden. In Wirklichkeit ist er dann nachher wieder in irgendeinem Mitarbeiterpool aufgetaucht. Aber wurscht, man hat das Gefühl gehabt, das ist pfui und da muss man nach außen hin schön die Reihen dicht geschlossen sozusagen so tun, als ob hier alles in Ordnung wäre und man ist gar nicht rechtsextrem. Das hat sich total verändert. Das geht seit Jahren schon und war dann natürlich das Brennglas noch Corona, wo man dann einfach auf Demos gegangen ist, wo auch Leute dabei waren aus dem allerrechtesten Eck und die auch schon verurteilt worden sind wegen Wiederbetätigung und so weiter. Sicher, jetzt kann man sagen, bei einer Demo mit tausenden Leuten weiß ich nicht, wer alle mitmarschiert. Aber das waren, ich rede jetzt davon, Identitäre, Gottfried Küssel zum Beispiel, die haben Blöcke angeführt, ja, vorne weggegangen, also nicht irgendwo hinten mit einem Schal ums Gesicht, das ihn keiner erkennt und der war halt auch dabei. Und da muss man sich schon überlegen, mit wem er geht und die haben sich das auch überlegt. Und solche Dinge sind alle wurscht jetzt. Norbert Hofer hat noch als Parteichef versucht, sich zum Beispiel von den Identitären, die immerhin von Staatsschützern beobachtet werden, deren Symbole verboten sind bei uns, zu distanzieren. Und bei der Machtübernahme in der Partei von Kickl ist es dann auch vorbei gewesen. Also das ist ja jetzt eine NGO von rechts, die interessant ist und überlegenswerte Inhalte transportiert und so weiter. Und das sind Dinge, die halt Tore aufgestoßen haben, die man nicht mehr so schnell zukriegt.
Also deine Beobachtung ist, dass dass Dinge, die früher jetzt, sei es noch nur nach außen hin oder wirklich ernst gemeint, nicht gewollt waren, jetzt normalisiert werden.
Nach außen hin ja, nach innen weiß ich nicht. Wenn man ganz viele Mitglieder bei einer Burschenschaft wie der Olympia hat, die zwischenzeitlich sogar verboten war und wo es immer wieder ganz orge, also die haben zum Beispiel irgendwelche Nazi-Sänger eingeladen auf ihre Buden und Kooperationen gehabt mit Leuten, also da, dass jetzt da eigentlich diese Empörung nach außen vielleicht eh nur gespielt war, kann man jetzt glauben oder nicht, aber sie war zumindest da und jetzt tut man nicht mehr viel, dass man sich distanziert. Also, ja.
Also das ist einmal einerseits eine Nähe zu bestimmten Organisationen oder Menschen, die da auffälligerweise immer offener auch kommuniziert wird. Was mir auch auffällt ist, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, mir kommt davor, dass die Grenzen des Sagbaren kontinuierlich verschoben werden. Ich meine, das hängt auch mit dieser fehlenden Distanzierung zusammen, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Aber so, mir fällt da immer dieser Remigrationsbegriff ein, genau, der ja ursprünglich aus dem ganz rechtsextremen Lager gekommen ist und jetzt wie völlig normal auch im alltäglichen politischen Gebrauch eingesetzt, genau, wird. Als Beispiel, also, aber nur, da gibt es ja viele andere Beispiele sicher.
Es gibt alte Begriffe, wirklich aus der Zeit des Nationalsozialismus und neue von den Neurechten, wobei man zu den Neurechten auch einen eigenen Podcast natürlich füllen könnte, weil da sind ja sehr, sehr viele Inhalte deckungsgleich mit früher und das gleiche Playbook des Faschismus. Auf der anderen Seite haben es schon auch Unterschiede. Also weil sie wollen ja heute gut ankommen. Also sie haben... Und sie haben auch zumindest jemand wie der Martin Sellner nach außen, distanziert sich ja vom Nationalsozialismus. Nach außen tut er das. Ich bin nicht in seinem Hirn oder bei ihm daheim. Aber die wichtigen Komponenten vom Faschismus, dass man zum Beispiel dieses völkische Denken hat und kein egalitäres Denken zu einer Demokratie, was für Demokratie immer notwendig ist, dass man eigentlich schaut, der gehört dazu, der nicht, mit seiner Herkunft, seiner Rasse oder diese perversen Worte, ja, der kann mitbestimmen, der nicht. Das ist halt faschistoid und das ist das, was man bei den Neurechten durch die Bank beobachtet und auch sehr viele andere Strategien, die sie verwenden, die auch die Nazis schon verwendet haben, um jetzt überhaupt so weit zu kommen.
Auch der Umgang mit Medien, darüber reden wir dann später
genau,
noch.
Genau, und da wären wir auch schon bei den Begriffen des Sagbaren, weil Lügenpresse, ganz normal heute, ist ein Nazi-Wort. Volkskanzler hat zwar nicht nur Hitler verwendet, aber sagen wir mal so, er war der berühmteste, der es verwendet hat und ich würde es halt tunlichst nicht verwenden. Also ich habe persönlich Germanistik studiert und eine meiner ersten Seminararbeiten mit, weiß ich nicht, 19 war die Sprache der Nationalsozialisten und da gehen da schon die Augen auf, was da noch alles herumgeistert ist. Das war in den 90ern. Aber man weiß es mittlerweile mehr denn je, aber das rutscht durch. Und dann kommen noch eben, wie du sagst, die neuen Worte dazu wie Remigration, wo man das einfach ins Wahlprogramm reinschreibt und das ist egal. Es geht ja da, wenn man sich das genauer anschaut, auch was an Potsdam genau vor einem Jahr besprochen wurde, oder nicht genau vor einem Jahr, da wurde es publik vor etwas mehr als einem Jahr besprochen wurde, bei diesem Geheimtreffen mit Leuten aus der Industrie auch. Es geht ja da wirklich darum, dass man im Endeffekt auch Leuten, die schon die Staatsbürgerschaft haben, die wieder wegnimmt. Dann sind wir bei Deportationen. Dann sind wir dabei, dass Leute, die nicht so denken wie ich, einfach außer Landes gebracht werden, vertrieben werden, hätten wir früher gesagt. Also, und das ist alles keinen Aufschreiben mehr wert und da muss ich leider auch meine eigene Branche bei der Nase nehmen, weil ich finde es immer wieder skandalös, wie Medien die Worte dann auch übernehmen und dann kommen sie in den normalen Diskurs. Dann sind sie da. Und das war aber schon früher so, das war schon vor Jahren, schon vor Corona mit Worten wie Asyltourismus. Ja, ich meine, seid's narrisch, da man Syrienkrieg hat getobt. Und was denkst du bei Asyltourismus? Der kommt mit dem Sonnenschirm und einem Liegestuhl unterm Arm. Und die Leute gehen durch den Dreck in der Kälte mit ihren Kindern und sterben vielleicht unterwegs. Und das ist Asyltourismus. Kam auch von den Identitären. Es ist bis in die Zeitungen hineingegangen. Und ich finde, wenn man mit Sprache arbeitet, sollte man schon eine gewisse Sensibilität haben. Und wenn man es schon verwendet, dann erklären, was es ist. Und nicht einfach diese rechtsextremen Inhalte da einschmuggeln in diesen Verpackungen von Worten, die halt vielleicht catchy sind und dann vielleicht auch toll in einem Titel. Aber das ist extrem gefährlich. Und dadurch wird auch durch Medien, nicht nur, dieses Sagbare immer, da wird die Grenze wirklich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also Volkskanzler schockiert ja schon niemanden mehr, ne?
Dadurch, dass das sehr langsam passiert, habe ich manchmal die Befürchtung, dass es manche gar nicht so richtig mitkriegen, dass sich da was verschiebt.
Ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass es manche gar nicht so mitkriegen. Aber in den Medien gibt es die, die das bewusst weitertragen. Also ich bin jetzt da ganz offen. Also sowas wie Express ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Auftrag hat, die Verfassung zu schützen und zu schauen, dass wir nicht von rechts bedroht werden. Also es gibt Medien und dann gibt es auch noch die ganzen sogenannten Alternativmedien. Auch ein Mogelpackungswort, ja, die das Ganze dann noch für die, auch finanziert von der FPÖ, ich will es jetzt gar nicht nennen, weil wir wollen ja keine Werbung machen, oder sollen wir doch, damit die Leute wissen, das ist ein Propagandakanal.
Also ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind in der Lage, das dann zu unterscheiden, was eben, was ist. Also, und über das Thema Medien sollte man sowieso dann nur eins
genau. reden. Also da kann man entweder das dann ganz bewusst verbreiten oder wenn man eine richtige, seriöse Zeitung, ein Medium ist, dann muss man genau schauen, was Sprache kann und ist und was man damit tut.
Mein Eindruck ist nämlich auch, dass es nicht mehr so verstohlen wie früher in Hinterzimmern diskutiert wird oder dass solche Wörter in Hinterzimmern gebraucht werden, sondern, wie man ja auch an dem Stammtischbeispiel sieht, sich gar nicht mehr die Mühe gemacht wird, so darauf zu achten, wo man was sagt.
Also ich muss jetzt sagen, was Stammtische jetzt, wirkliche Stammtische, sagen wir am Land, ein Wirtshaus, die Leute kommen am Abend zusammen angeht, da kann ich mich auch erinnern, dass schon in den 90ern, als ich noch eine junge Frau war, man da immer wieder auch in Dokus oder von Radiobeiträgen, wenn sie jemand die Mühe gemacht hat, raus zu den Leuten, wie man so schön sagt, zu fahren, dass man da oft echt schockierende Sachen gehört hat. Als es noch wirklich alte Nazis gab, die den Krieg miterlebt haben zum Beispiel, so Sachen wie, da gehört ein kleiner Adolf wieder her, das hat man immer wieder. Also jetzt würde ich gar nicht sagen, dass die Österreicher so vorsichtig und politisch korrekt waren. Im Gegenteil, es kommt ja dieses ganze, man darf ja nichts mehr sagen. Das kommt ja daher, dass endlich einmal ein bisschen mit auch meiner Generation durchaus die Leute gesagt haben, seid deppert, entschuldige, ihr habt den Krieg verloren, so quasi, ja. Und jetzt kommen wir mal in der Demokratie an. Da sehe ich jetzt, dass es wieder rückwärts geht oder so, ja. Aber es war, wie gesagt, in der Zweiten Republik sicher nicht immer so, dass am Stammtisch nicht offen geredet wurde, weil eh alle irgendwie nicht kapiert haben, was das Problem ist, ja.
Am Stammtisch schon, aber.
Also nicht alle kapiert haben.
Aber mir kommt vor, in den höheren politischen Positionen traut man sich jetzt schon mehr.
Das ist ein Unterschied jetzt, ja. Also, dass ein öffentlicher politischer Stammtisch, wo das beworben wird, dass da Leute hinkommen und offensichtlich, wie man einen französischen Kollegen sieht, ja auch nicht Mitglieder hineinkommen, dass da so geredet wird, ja, da ist absolut die Schamgrenze gefallen.
Jetzt, wenn wir jetzt von dieser problematischen Sprache und auch den dahinterliegenden Bildern, die immer offener kommuniziert werden, einen Schritt weitergehen, auch in der Zeitabfolge, was ja auch genauso erwartbar wie diese scheinbaren, manchmal als Einzelfälle titulierten Ereignisse, so wahrscheinlich die immer wieder auftauchen, ist auch die Reaktion dann darauf, wenn zum Beispiel kritische Journalistinnen wie du darüber berichten. Da gibt es auch immer die gleichen Reflexe. Eine davon ist Relativierung. Ich habe mir da nochmal aus deinem Artikel rausgesucht, wie die offizielle Reaktion war der Pressestelle. Und da steht so drinnen, ich zitiere jetzt, wir haben anlässlich eines Stammtisches natürlich zum Teil etwas überspitzt formuliert, uns dabei aber auf die tagtägliche Berichterstattung zu Kriminalität und für große Teile der Bevölkerung undurchschaubarer Gesetzgebung der EU-Bürokratie sowie weitere inhaltliche Bereiche bezogen, die in der Bevölkerung auf großes Unverständnis stoßen. Ihre Vorhalte sind demgegenüber aus dem Kontext gerissen. Das Publikum kann sowohl die Aussagen als auch die Stilmittel eines Stammtisches richtig einordnen. Ich würde jetzt sagen, das kann man alles unter dem Wort Relativierung verbuchen.
Ja, und da könnt ihr aber Schritt für Schritt jetzt durchgehen. Darf ich das kurz haben? Ja,
natürlich.
Wenn ich es vor mir habe, tue ich mir leichter, obwohl ich es natürlich kenne. Das war die Reaktion auf die Vorhalte an die beiden Herren. Erstens einmal, das Ding heißt Stammtisch, man könnte es aber irgendwie anders nennen. Es ist in einem Wirtshaus gewesen, es waren mehrere Tische und vorn am langen Tisch haben zwei Menschen einen Vortrag gehalten. Aber okay, man muss auch sagen, fair enough, bei irgendwelchen Neujahrstreffen redet der Herr Kickl ja auch nicht unbedingt. Da war ja auch schon die Mumie in der Hofburg und solche Sachen. Also so ist es eh nicht, das stimmt schon. Ja. Aber trotzdem, sich auf das Wort Stammtisch rauszureden, ist schon einmal lächerlich, finde ich. Und dass man dann die eigenen Aussagen, die für Empörung sorgen, und das haben sie, also wir haben sehr, sehr viel Zugriff auf diesen Artikel gehabt und sehr viele Reaktionen, das auf die Bevölkerung zu schieben. Weil die armen Deppen machen sich ja Sorgen und deswegen mussten wir da quasi das erklären. Na, sie haben gar nichts erklärt, weil ja, tatsächlich, es gibt immer wieder Probleme mit Kriminalität, wie in jedem Staat. Ich glaube, wir sind noch in einem ziemlich sicheren Land vergleichsweise und wir haben das schon im Griff, weil es gibt Strafrecht und es gibt eine Exekutive, die macht ihren Job so gut sie halt kann. Ja, also die hat man ja auch seit Strasser runtergekürzt alle, aber wurscht. Und dann noch das andere, genau die EU-Bürokratie. Es interessiert niemanden die EU in Wirklichkeit. Das merkt man bei EU-Wahlen, das merkt man bei allem Möglichen. Man kann auch da so tun, ja, wir wollten sie erklären, sie haben nichts erklärt. Sie haben gesagt, die Kommissare sind mehr oder weniger bestechlich. Man könnte es so interpretieren, die Aussage, also eigentlich kann man. Man kann es eh nachhören. Und dann kommt noch das aus dem Kontext gerissen. Ich weiß nicht, ob die FPÖ wirklich möchte, dass wir das gesamte Tondokument veröffentlichen, aber vielleicht sollte man darüber nachdenken.
Das können wir ja gerne bei ganz offen gesagt in der
Dunkelkammer. Da muss ich mit den französischen Kollegen noch einmal reden. Weil aus dem Kontext gerissen, im Gegenteil, ich habe schön die Brücken gebaut und erklärt, wie der Abend verlaufen ist. Ja? Aber das ist genau das. Und am Ende macht man daraus ein, da schaut es wieder mal, die Scheiß, wirklich Scheiß, darf man jetzt ja sagen. Ne?
So, nachdem du beim Scheißblatt arbeitest, genau, kannst du das sagen.
Am Ende, und das finde ich aber wirklich schön, weil der Schuss ist nach hinten losgegangen. Denn der Herr Nepp hat sich nicht irgendwie bezogen in seinem Posting auf alles das, was da gesagt wurde, für schlimme Sachen, wirklich, und auch unwahre Sachen, sondern er hat eigentlich, ohne dass er das wollte, eine Diskussion über die Pressefreiheit, die bedrohte, losgetreten, auf die jetzt alle einsteigen, ÖVP nicht so, aber vielleicht kommt es ja noch, wo immer denkt, danke Herr Nepp, gut gemacht.
Also für unsere Zuhörer und Zuhörer zur Erklärung, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, unter anderem als Reaktion auf dein Gespräch und deinen Artikel hat der Wiener Landtagsabgeordnete Dominik Nepp gepostet auf Twitter, sinnigerweise, also 5 gute Jahre, wenn es mit diesem Scheißblatt, und damit ist der Standard gemeint, endlich vorbei ist. Und dann ein Hashtag, der so schlecht ist, dass ihn wirklich voll ist, muss Presseförderung nur noch für echte Qualitätsmedien. Die liest er immer für rechte Qualitätsmedien.
Ich wollte gerade sagen, sie haben ein R vergessen. Aber das kann passieren. Ich habe heute auf Blue Sky eh schon geschrieben, ich reiche ein R nach sozusagen. Was ist das in Wirklichkeit? Wir haben einen Artikel geschrieben, wo nichts unwahr ist. Es ist ihnen unangenehm. Es ist sicherlich auch mit dem Koalitionspartner unangenehm. Es ist vielleicht auch unangenehm, wenn einer der Herren Minister werden will, weil der Van der Bellen kennt den Artikel auch. Und sie reagieren damit, wir nehmen denen die Förderungen weg. Ich meine, danke, deutlicher geht's nicht mehr. Wenn das den Leuten wurscht ist, dass man ein Medium zutraut, das was Kritisches schreibt, dann können wir wirklich zusammenräumen. Also dann war's das, ja?
Also ich wollte mit dir nochmal die Systematik durchgehen. Und also die erste war Relativierung. Das ist eigentlich sehr oft nach solchen Ereignissen, dass dann so dann wird, als eben entweder es war eine besoffene Geschichte, haben wir auch schon gehabt, hat auch nicht ganz funktioniert, die Relativierung. Oder es war ja quasi im kleinen Rahmen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, das hört man auch sehr oft. Und was auch sehr häufig passiert ist, und wenn ich sage sehr häufig, das kann man eigentlich so gut wie immer beobachten, der Gegenangriff. Mhm. Also in dem Fall war der Gegenangriff sehr, sehr unverhohlen, nämlich zu sagen, naja, wenn ihr solche Sachen schreibt, dann streicht man euch die Presseförderung und dann seid ihr in spätestens 5 Jahren kaputt. Wie du sagst, hat das Gott sei Dank einen Aufschrei ausgelöst. Ich bin mir nur leider nicht immer sicher, ob der Aufschrei von der breiten Bevölkerung auch wahrgenommen wird und ob da wahrgenommen wird, um was es dann wirklich geht. Es geht da nichts, nicht mehr und nicht weniger darum, dass man unabhängige und freie Presse einfach nicht will.
Ja, also das ist etwas, was mir wirklich so ein Anliegen ist, dass das kann nicht so schwer zu verstehen sein, dass Medien, die von Parteien wie Auf1 zum Beispiel eigentlich unterbuttert und gefördert und finanziert werden und die überhaupt keine Mechanismen der kritischen Berichterstattung befolgen oder nicht irgendwie richtiges investigatives Arbeiten, sondern das einzige Ziel ist eigentlich, die FPÖ und die Rechten voranzubringen, dass man solchen mehr glaubt als Medien, die sich selber Qualitätskriterien auferlegt haben. Und das ist nicht einfach, weil es ist viel Arbeit, ja, weil ich kann nicht irgendwas rausblasen, ohne das zu prüfen und, ja. Und jetzt sage ich nicht, dass nicht allen seriösen Medien auch Fehler passieren. Passieren wie allen Menschen und allen Firmen passieren Fehler, aber wir haben sowas wie zum Beispiel den Presserat, wo man selbstreinigend quasi auch draufschaut. Wir haben die Concordia ist auch eine Standesvertretung, wo man darauf achtet, dass die Kriterien eingehalten werden. Und das ist vielleicht auch wichtig, die Presseförderung für Qualitätsmedien wird auch nach ganz klaren Kriterien vergeben. Und das war eigentlich eine sehr schöne Reaktion von der Präsidentin des Rechnungshofs auf diesen Saga vom Herrn Nepp, die Frau Kraker. Die hat nämlich auch irgendwo gepostet, ich glaube auf Blue Sky oder X, ich bin auf X kaum mehr, weil es ist uninteressant geworden. Also die Propagandaschleuder eines Milliardärs. Wer glaubt, dass das kritischer Journalismus ist, viel Spaß dort. Aber ich bin jetzt ganz glücklich auf Blue Sky, weil da kann man auch durchaus kontroversielle, aber mit ohne Fäkalausdrücke geführte Gespräche oder Auseinandersetzungen machen. Und die Frau Krake hat jedenfalls geschrieben, dass Förderungen nach ganz klaren Kriterien vergeben werden und nicht nach dem, ob der am Kraut sympathisch ist oder nicht. Das weiß die FPÖ anscheinend nicht.
Wobei
das sollte man sehr sagen.
Wobei die FPÖ, also ich habe gerade heute auch auf Blue Sky gepostet, bevor du ins Studio gekommen bist, weil ich zufällig darüber gestolpert bin, dass der Herr Hafenecker behauptet hat, dass der Großteil der Qualitäts-, nein, dass sich die linken Medien die Journalismusqualitätsförderung zusammengezimmert haben und die größten Beträge aus dieser Förderung gehen ja an die Kronenzeitung, an die RMA, an den Kurier und an die Kleine Zeitung. Die war mir bis jetzt nicht als linke Postillen bekannt, aber vielleicht wissen wir da irgendwas nicht. Das kann schon sein.
Also ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue, ich bin 71 geboren und ich glaube eigentlich, dass ich seit ich eine Teenagerin bin und solche Begriffe wie Humanismus, Menschenrechte, Demokratie verstanden habe und die mir sehr wichtig geworden sind, mich nicht besonders verändert habe in meinen ganz grundsätzlichen Positionen. Ich habe sehr viel dazugelernt, hoffentlich in den vielen Jahren, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich stehe still und rundherum dreht sich ein Karussell nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und wir sind ja an dem Punkt angelangt, wo solche Parteien wie die FPÖ, die finden ja, wie du sagst, die Krone und die Kleine Zeitung linksextrem. Ich finde nicht einmal uns links. Ich würde sagen, wir sind vielleicht Mitte links liberal oder so, was immer das heißt. Aber links, also das war früher mal was anderes. Aber es wird noch besser. Ich bin nämlich in eine katholische Schule gegangen. Was sagt man, Klosterschule, was eher eine katholische Privatschule. Volksschule und Gymnasium, das war mein Bootcamp, mein linksextremes, wo man sowas wie Nächstenliebe gelernt hat oder nenne es Solidarität, ja, egal. Jetzt ist der Papst schon linksextrem, das habe ich auch schon gelesen auf rechten Medien. Also vielleicht sollte man einmal ein bisschen dieses Rad wieder zurückdrehen und dass wir wieder mal alle in der Mitte ankommen und gar nicht eben, das ist wieder sowas wie weit kannst du die Grenze verschieben? Also wer alle auch von meinen Kollegen als links, die ich nicht einmal links finde, da sind welche dabei, die finde ich konservativ. Das ist wirklich interessant, aber auch da gehen viele mit. Das ist gefährlich. bleiben wir in der Mitte und bleiben wir bei den Menschenrechten und beim Humanismus, dann sind wir ganz gut aufgestellt.
Das ist insofern eine interessante Anmerkung von dir, weil ich versuche das auch immer jetzt im Verwandten- und Bekanntenkreis zu sagen, es geht jetzt nicht mehr um das Thema, ist jemand eher linksorientiert oder eher rechtsorientiert, wählt jemand eher linke Parteien oder rechte Parteien, und das geht jetzt schon länger nicht mehr, sondern jetzt geht es um die Grundwerte. Also du hast Humanismus genannt, wir haben schon das Wort Menschenrechte genannt, es geht um Solidarität, um Mitgefühl, es geht inzwischen um mehr als um die Frage, bin ich jetzt eher ÖVP oder SPÖ-Wählerin.
Ja,
weil über sowas würde man ja gar nicht so lange diskutieren, ich meine, da kann man auch drüber reden, aber das ist nicht so spielentscheidend, aber wir sind ja inzwischen an einem anderen Punkt.
Mhm, so ist es. Es erodiert alles, nämlich wirklich diese Werte, von denen sie immer reden, wenn es wirklich zur Kriminalität kommt, das gibt es ja auch durch Zuwanderer, dann werden immer die Werte hochgehalten. Wir haben gar keine Werte mehr, die erodieren gerade und wir schauen zu. Weißt du, ich denke mir das oft, als kleines Kind in Österreich, da war ja die NS-Zeit gar nicht so lang her, wenn ich das heute vergleiche. Das ist so wie von heute, vielleicht der Jugoslawienkrieg. Also Wahnsinn. Vielleicht haben sie auch deswegen ein bisschen mehr aufpasst, dass wir da nicht wieder zurück hinrutschen, alle. Und ich habe mir umso mehr eigentlich erwartet, dass alle Parteien außer der FPÖ, und immerhin haben ja ganz viele Menschen die FPÖ nicht gewählt, sie zusammenreißen, zusammenfinden und das jetzt stoppen, diese Erosion.
Und diese Spirale, ja. Also
genau.
Du hast es davor ja auch geschildert, es dreht sich irgendwie.
Genau. Und wenn du einfach stehen bleibst, dann bist du automatisch immer mehr auf links.
Mhm.
Also das ist, weil die Koffer so am Kofferband vorbeifahren und immer weiter nach rechts. Weißt du, was ich meine als Bild?
Diese Klassifizierung, die du jetzt erwähnst, das ist nämlich eher dritter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe in der Systematik, in der Reaktion auf solche Berichterstattung. Das ist nämlich nicht nur der Gegenangriff über die Medien, sondern auch der persönliche Angriff auf Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Also diese Klassifizierung von Journalistinnen und Journalisten, das ist eine Linke und deswegen schreibt die immer so. Also das ist ja auch immer dabei, wenn solche Ereignisse stattfinden.
Ja, klar.
Du bist selber sicher auch davon betroffen, oder nicht mehr?
Also bin ich stolz drauf, in meiner Arbeitsbiografie habe ich schon von jeder Partei einmal irgendwie eine Beleidigkeit oder Beschimpferei gehört. Also immer dann, wenn ich halt eine Geschichte gemacht habe, die ihnen nicht passt hat. So, jetzt kann man sagen, es ist jetzt ein bisschen viel geworden bei der FPÖ, aber das ist, weil die so viele Anlässe bieten, dass du eigentlich fast nur mehr dazu arbeiten kannst, weil du schaffst ja fast nichts anderes mehr. Ja, das ist ja ein Wahnsinn am laufenden Band. Ich fange jetzt gar nicht an von der FPÖ in der Steiermark mit diesem Korruptionsverfahren, diesem Finanzskandal, das seit 3 Jahren läuft. Irre. Also wenn du da hineinschaust, da schlagen dir die Ohren und da bräuchtest eigentlich ein Team von am ganzen Ressort, das alle an dem arbeiten und das einmal aufarbeiten. Jetzt kriege ich natürlich vor allem von denen es die ganze Zeit. Aber das ist genau das, was du sagst. Da wird man dann als Linke diffamiert. Wobei ich finde jetzt weder das Wort konservativ noch links per se als Schimpfwort. Das sind halt Dinge im Spektrum, in dem der Verfassungsbogen ist auch ein problematisches Wort, aber weißt du, was ich meine?
Also da hat die Roller gesagt, das so, kann nicht problematisch sein.
Doch. ich glaube auch nicht an die Hufeisentheorie. Das finde ich auch politikwissenschaftlich nicht haltbar, aber wurscht. Sagen wir mal, du wirst dann in dieses Eck gestellt, das am weitesten von ihnen weg ist. Und dann sagen sie ihren Fans, die hat ja eine Agenda, die ist ja politisch getrieben. Na, ich kriege meine Kohle vom Standard, wir gehören niemanden außer uns selbst, also der Familie Bonner und nicht irgendeiner Partei und nicht irgendeinem Konzern. Und wir verfolgen keine Parteiinteressen. Aber die das sagen, werden teilweise ihr ganzes Leben schon von einer Partei zahlt und am Ende glauben ihre Fans ihnen. Das ist doch unfassbar, oder? Eigentlich. Die glauben wirklich, dass die das jetzt ganz unabhängig sagen und das wird schon stimmen?
Ja, das ist ja nichts anderes wie ein Instrument, ein weiteres Instrument, nämlich die Berichterstattung von Medien, in dem Fall tatsächlich von unabhängigen Medien, in ein gewisses Licht zu rücken und Parallele zu eigenen Kanäle aufzubauen, von denen man dann aber sagt, sie sind unabhängig. Und das wär jetzt nämlich auch die Überleitung zum Ausblick dann. Ein Phänomen, das jetzt immer stärker sichtbar wird, und das gibt's ja jetzt, das, wenn man das sich näher anschaut, baut sich das ja schon lange auf, aber jetzt wird's halt richtig sichtbar und auch offen kommuniziert. Alle Parteien, und da ist die FPÖ keine Ausnahme, bauen ihre eigenen Medienkanäle auf und versuchen mal mehr, mal weniger diese Medienkanäle als normale Medien zu positionieren. Und die FPÖ macht das, finde ich, sehr, sehr professionell vom Handwerklichen her und hat auch einiges Geld dahinter, weil sonst könnte man das alles nicht machen.
Ja.
Und nutzt natürlich diese Kanäle dann genau für das, was du davor geschildert hast, dass sie sie diskreditieren unter anderem auf diesen Kanälen andere Medien,
die wirklich Medien sind,
in parteifinanzierten Medien. Das ist an und für sich absurd und du hast die Frage schon gestellt, die Frage mit zusammengekommen, wie kann das funktionieren?
Ich muss jetzt kurz ausholen nochmal zur guten alten Zeit, die auch nicht so gut war. Nicht? Das müssen wir jetzt auch ehrlich
sagen.
Früher
war nicht alles besser.
Ich bin auch froh, dass ich jetzt eine Frau bin und nicht in den 70ern. Aber es gab Parteimedien schon früher auch.
Absolut.
Also ich komme aus Graz und habe auch dort studiert und habe auch dort viele Jahre für den Standard gearbeitet. Und wie ich ein Kind war, gab es noch die NZ, da gab es die Tagespost. Also das ist rot und schwarz gewesen. Tagespost kam unser erster Chefredakteur her. Und die haben aber richtige Journalisten angestellt. Die haben richtig, jetzt kann schon sein, dass, und wie gesagt, politische Skandale und Korruption gab es auch immer wieder. Jetzt kann es vielleicht sein, dass die Rote Zeitung nicht so intensiv über einen roten Skandal berichtet hat, wie vielleicht die Schwarzen. Das kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, weil ich war damals eben noch Schülerin und habe mich jetzt nicht so intensiv mit Medien befasst wie heute. Aber da waren sogar bei der Volksstimme, oder wie hat das geheißen? Ich glaube, das war tatsächlich vor meiner Lebenszeit oder beziehungsweise war ich ja meine ganz, ganz frühen Jahre in Kanada, bin dann als Kleinkind hergekommen. Aber es gab auch eine kommunistische Zeitung sogar, wo heute konservative Journalisten, die jetzt über 80 sind, mir sagen, ja, aber die haben gute Journalisten gehabt. Also das gab es, AZ hier in Wien, nicht? Das waren jetzt
Volksblatt
deswegen
in Oberst,
und das Volksblatt, genau. Die hat mir dann nach der Reihe eingestellt und zugesperrt. Aber das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was jetzt die FPÖ aufbaut. Das sind, du hast richtig gesagt, Kanäle, und zwar Propagandakanäle. Und natürlich gab es auch damals kein Internet, aber jetzt wurscht, es ist natürlich hilft dabei, ja, weil in Wirklichkeit ist auf eins kein Fernsehsender, sondern eine Internetseite, die so tut, als ob es ein Fernsehstudio hätte und dann auch noch irgendwelche ESO-Produkte verkauft und alles. Aber das sind Propagandakanäle. Und das als Alternativmedien zu bezeichnen, ist so, wie wenn man halt, wie bei der Alternativmedizin, weißt du, das schwingt sowas mit, was man früher irgendwie so Naturheilkunde und so irgendwie ein bisschen sympathisch, aber es ist keine Alternative in Wirklichkeit, weil es ist kein Medium.
Und damit sind wir jetzt auch beim Ausblick, weil das Thema Medien beschäftigt uns zwar natürlich berufsbedingt, aber das sollte jede Demokratin und Demokrat in dem Land beschäftigen.
So ist es.
Weil, was mir am meisten Sorgen macht derzeit, ist jetzt gar nicht nur die Situation in Österreich, sondern wenn man die Entwicklungen bei uns in einen größeren Kontext setzt, in einen internationalen Kontext setzt, dann wird es ja noch dramatischer. Mhm. Also der Donald Trump ist bekannt dafür, dass er, der hat ja sogar den Begriff Alternative Facts erfunden, also der ist ja bekannt dafür, dass
er... Pressesprecherin seiner Zeit, ja.
Mhm. Oder der Pressesprecherin, ja, danke. Der haltet überhaupt nichts von unabhängigen und kritischen Medien. Dass Wladimir Putin mit unabhängigen Medien nichts am Hut hat. Ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter erläutern. Hm. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen, nach Russland und in die USA. Wir können auch nach Ungarn und in unsere Nachbarländer, in Ungarn und Slowakei schauen, was dort mit der Pressefreiheit passiert oder passiert ist. Das heißt, das, was wir da in Österreich jetzt erleben, ist ja kein singuläres Phänomen, wo man sagen kann, gut, es gibt immer noch andere Länder rundherum, die da normal ticken. Das macht mir Sorgen, weil das ist dann nicht nur ein singuläres Ereignis, sondern da steckt ein gewisses System dahinter.
Das System, nennen wir es, Geld regiert die Welt, so wie als Kind immer gehört. Jetzt bin ich schon wieder in der Vergangenheit, sorry. Aber das sind halt die ganze Zeit reiche Männer, und zwar Männer dahinter. Wenn so Leute wie Musk eigentlich die USA übernehmen, dann muss man wirklich sagen, das ist wie im schlimmsten James Bond, der ärgste überzeichnete Bösewicht, der irgendwo, weiß ich nicht, in seiner Parallelwelt die Übernahme vorbereitet. Und das hat natürlich mit Medien nichts mehr zu tun, weil man kann sich einfach diese Plattformen kaufen, wie man gesehen hat, und über die sogar Wahlen beeinflussen. Also was da passiert, war so dramatisch noch nie. Und die Frage ist, wie wir dagegen halten, weil wir haben mit den Technologien, die jetzt möglich sind, Deepfake und das alles, mit den Möglichkeiten, Wahlen zu beeinflussen, mit den Möglichkeiten, sehr billig eigentlich so etwas herzustellen, das so daherkommt, als ob es ein Medium wäre oder als ob es Nachrichten wären. Mit dem haben wir es jetzt als Gegner zu tun. Und dahinter ist unfassbar viel Geld. Ich habe keine Lösung, wie wir unsere Medien das überleben und wie wir da weitermachen können, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt reich, wenn ich das wüsste. Aber ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass der Weg ganz eindeutig ist, wir müssen weiter seriös berichten und wir müssen weiter schauen, dass die Bevölkerung ein Angebot hat, seriöse Informationen zu bekommen. Wir müssen auch immer an uns selbst arbeiten und schauen, dass wir nicht in der Verzweiflung dann auf irgendeiner Seite rutschen, aber wirklich, wirklich schauen, dass man, wie soll ich das sagen, dass man dem was entgegenhält und ein Vertrauen herstellt zu den Leuten. Viele, viele erreicht man nicht mehr, das muss man auch so sehen.
Ich glaube, dass deswegen auch zu Beginn unseres Podcasts immer die Transparenzpassage, ich glaube, dass Transparenz wichtig ist. Also Quellen offenlegen, Eigentümerverhältnisse offenlegen, persönliche Präferenzen politisch offenlegen und damit offen umgehen. Das macht ihr in eurer Arbeit eh, soweit ich das mitverfolge. Mhm. Wir bemühen uns da auch sehr, weil ich denke, dass ein Teil des Vertrauensverlustes ist leider auch hausgemacht. Also natürlich. Ein Teil des Vertrauensverlustes haben wir uns als Medien selber zuzuschreiben, so selbstkritisch muss man sein.
Absolut.
Trotzdem kann man die ganze Entwicklung, die sich jetzt rundherum abspielt, kritisch sehen. Und aber auch bei sich selber anfangen und sagen, wo haben wir auch Fehler gemacht, was können wir anders machen? Und einige von den Dingen hast du jetzt eh aufgezählt. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass was manche unterschätzen, ist, was eine funktionierende freie Medienlandschaft für die Demokratie bedeutet. Also gar nicht so sehr, ob man jetzt immer der Meinung ist von dem Kommentator oder der Kommentatorin oder ob man die Zeitung gut findet oder das Online-Medium gut findet. Das ist ja, das spielt sich alles in, sage ich mal, im Geschmacksbereich ab. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, dass eine funktionierende Demokratie Medien braucht, die unabhängig berichten, die kritisch berichten, da fängt es dann an, wirklich an die Substanz zu gehen.
Genau, und wenn das die Leute nicht mehr als Lebensmittel begreifen, so, das dazugehört, dann haben wir wirklich ein Problem. Es gibt ja noch viele, muss jetzt vielleicht auch noch als kleinen positiven Ausblick sagen, dass der Scheißblatt-Saga vom Herrn Nepp uns viele neue Abos beschert hat. Es gibt ja welche, die sagen, okay, wenn ihr die nicht mehr fördert, wir wollen die lesen, wir brauchen diese Medien, das gibt's. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall aufmerksam bleiben. Und das, was wir jetzt alles besprochen haben, dieses Verrutschen der Grenzen, da muss jetzt ein bisschen mehr dagegen gehalten werden, schon langsam. Also, dass man wirklich jedes Mal sagt, halt, hier, da, nicht, keinen Schritt weiter. Und da geht's auch um Angriffe auf Menschen. Und es ist wirklich scheißegal, wenn wir heute schon bei den Fäkalausdrücken sind, wo diese Menschen herkommen. Wir dürfen da nicht zuschauen. Und das geht, da geht's um die Außengrenzen der EU, da geht es um Leute, die jetzt vielleicht in Wien Repressalien oder in Österreich, also in Wien wahrscheinlich noch als letztes, erleben werden. Da müssen wir wirklich aufmerksam jetzt schauen, was passiert jetzt genau. Weil es werden die Schwächsten immer zuerst angegriffen.
Was dabei gerne übersehen wird, dass die Schwächsten auch dann unabhängig von der Herkunft angegriffen werden, früher oder später. Also
so ist es.
Das ist ja das, du hast es davor in einem Nebensatz erwähnt, die Menschenrechte sind deswegen so wichtig, weil sie für alle Menschen gleich gelten. Mhm. Und zwar, man weiß ja nie, in welcher Situation man ist als
genau.
Mensch. Und
plötzlich da, bist du in einer Minderheit.
Das wird auch ganz gern vergessen, dass sich ja Situationen auch ändern können und dass es genau für solche Fälle dann die Menschenrechte gibt. Also diese Angriffe auf die Menschenrechte und auf dies ist ja mir als Jurist, das trifft mir immer mitten ins Herz, weil ich mir immer denke, das habe ich so auf der Uni kennengelernt, dass das sind so die Grundwerte, die unverrückbaren Grundwerte.
Wo man nicht drüber steigen kann und jetzt?
Nein, das ist eigentlich nicht einmal diskussionswürdig. Die gibt es und das ist gut, dass es die gibt und aus. Und die werden ja auch nicht zuletzt in deinem Gasthausbericht nachlesbar nicht nur in Frage gestellt, sondern wirklich beinhart für ungeeignet erklärt. Also das sind arge Sachen und ich habe mir dann noch in meine Notizen aufgeschrieben, manchmal habe ich fast die Angst, dass die Leute ein bisschen empörungsmüde werden. Dass wir alle sagen, okay, ja, ist halt wieder was, ja, okay, sollen wir uns jetzt schon wieder empören? Ja, wenn ich die richtig verstanden habe, rufst du dazu auf, dass wir diese Empörungsmüdigkeit nicht haben dürfen. Mhm. Aber ich fürchte, es gibt sie.
Das mit den Müdigkeitsworten, diesen Neologismen, da reagiere ich wirklich schon allergisch, das war auch pandemiemüde. Okay, die Leute sind pandemiemüde. Wenn die Pandemie noch da ist, man kann es natürlich auch sowieso leugnen, dass es gar kein Virus gibt, das haben wir ja auch gehabt, dann hilft es jetzt nichts, ob du müde bist oder nicht. Du musst schauen, dass deine Familie gesund durchkommt und vielleicht im besten Fall alle Freunde, Kollegen und das ganze Land, wenn du Politiker bist, das ist deine Aufgabe oder Politikerin. Und jetzt die Empörungsmüdigkeit, dann denke ich mir, also die jetzt schon empörungsmüde sind, waren gar nie empört. Die haben noch immer nicht begriffen, worum es hier geht. Weil eben ein Kampf ist nicht dann so wie, jetzt war ja eine Stunde Eislaufen, jetzt finde ich es anstrengend, jetzt gehe ich nach Hause und trinke einen Kakao. Wenn man für die Demokratie kämpfen will, dann ist das jetzt der Beginn. Es fängt jetzt an. Also wenn die Leute jetzt schon müde sind, dann kann man wirklich nur sagen, gute Nacht Österreich, ja? Weil es ist ganz am Anfang.
Ich versuche ja am Ende unseres Podcasts immer irgendwie einen positiven Ausblick zu geben.
Sorry.
Ich gebe dir ja leider vollkommen recht und ich bin ganz deiner Meinung. Es geht eben nicht um links und rechts und es geht ja gar nicht darum, ob man politisch jetzt immer mit jeder Aussage einverstanden ist oder ob man mehr konservative Politik gut findet oder progressive Politik findet. Ich finde, das sind alles Dinge, über die kann man reden und das ist total legitim und davon lebt ja die Demokratie letztendlich. Zwischen geht es um mehr und da kann ich deinen Appell unterstreichen, wenn dadurch, dass es jetzt um mehr geht, ist wahrscheinlich auch mehr Aufwand erforderlich und nicht weniger.
Also einen abschließenden Satz, vielleicht ist der ein bisschen positiv oder zumindest eine Handlungsanleitung für Journalisten und Journalistinnen, also die Kollegenschaft, würde ich sagen, schaut euch jetzt ganz genau immer wieder auch, wie wir es tun, Geldflüsse an. Welche Firmen sind jetzt da so dahinter in gewissen Gremien und Vereinigungen, dass man unbedingt diese Regierung macht? Haben die vielleicht Geschäfte mit Russland? Sollte man sich genau anschauen. Und an Leute, die nicht bei Medien arbeiten, aber vielleicht wie so auf einem Stammtisch, die leise Stimme sind, die sagen, aber es gibt schon Kriegsflüchtlinge auch, bitte werdet lauter. Ja, oder ich habe einen netten Nachbarn, der kommt aus Afghanistan und hat noch nie irgendeiner Frau irgendwas getan. Ich rede jetzt nicht von mir, aber ich meine, wenn man so etwas erlebt, ja, bitte red's dagegen. Die Leute sind also still, weil da kommt auf der einen Seite das Geifern, der Hass, das macht einem ja Angst, wenn jemand so anfängt, ne? Da traut man sich ja nichts dagegen sagen. Aber einfach sagen, na, oder ja, aber dieser Krankenpfleger war von weiß nicht woher und hat mich total gut versorgt. Man soll wirklich immer schauen, stimmt das, was die da behaupten? Weil wenn sie schon so kritisch sind bei seriösen Medien, finde ich super, weil wir können auch einen Schatz erzählen, theoretisch. Ja. Ich hoffe, wir tun es sehr selten. Aber dann soll es das bitte bei den Politikern auch sein. Ich weiß nicht, warum man allen Parteien nichts mehr glaubt und einer alles. Also das verstehe ich nicht. Ja. Einfach genau hinschauen, kritisch bleiben. Müdigkeit ist jetzt nicht. Dann sollen sie einen Kaffee trinken.
Oder zwei.
Oder zwei, statt dem Kakao, dem erwähnten.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage, die mich bei Journalistinnen und Journalisten, wie du es bist, immer wieder bewegt. Du hast ja als Literaturjournalistin oder als Kulturjournalistin gearbeitet, wenn ich das deinem Lebenslauf richtig entnommen habe. Du könntest ja Literaturkritiken schreiben, das wäre wahrscheinlich auch nicht immer nur, wird wahrscheinlich auch nicht immer nur auf Zustimmung stoßen.
Du hast keine Ahnung, wie Theaterregisseure angehen bei einer schlechten Kritik.
Ja. Richtig, aber das wäre dann sehr singulär.
Aber es ist nicht lebensbedrohlich.
Aber es ist nicht lebensbedrohlich und es ist auch wahrscheinlich nicht in der Massivität da. Und trotzdem, du hast dich für den harten Weg entschieden. Gibt es Tage, wo du da denkst, wieso schreibe ich nicht einfach nur Literaturkritik?
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich mein ganzes Leben schon bei der Auswahl des Studiums immer so zwischen Politik und Kultur waren so die Interessen, ja. So, sich das genauer anschauen oder das andere, weil ich meine, in der Kultur werden ja, oder in der Kunst, in der bildenden Kunst und im Theater, und auch in der Literatur, diese drei Dinge haben mich besonders interessiert, auch beruflich. Musik liebe ich leidenschaftlich, aber ich kenne mich nicht so aus, dass ich da was drüber schreiben würde jetzt. Weißt du, was ich meine? So, das ist mein Privatvergnügen. Aber bei diesen Dingen wird ja auch Gesellschaftspolitisches die ganze Zeit verhandelt. Und wenn man ein bisschen die Ohren spitzt, dann sind da oft Sachen schon sehr früh zu sehen und zu hören, die dann kommen. Insofern gehört es für mich zusammen. Und ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen. Es wäre natürlich nett, Restaurantkritikerin zu sein, aber irgendwann kriege ich dann auch nur mehr Bäuschel und Eisbein vorgesetzt, weil es nicht mehr, was nicht, keine Falafeln mehr essen darf. Es ist wurscht. Es kommt in jeden Lebensbereich rein. Du kannst das nicht raus, du kannst nicht sagen, ich mache es mir jetzt hübsch und das wird mich nicht berühren. Alle, die das glauben, sind wirklich naiv. Es wird sie alle berühren. Sie werden merken, was das ist, eine liberale Demokratie oder Autokratie. Und es wird nicht besser. Und es ist noch nie besser geworden. Die Lebensqualität ist nie besser geworden für Leute, wenn es autokratisch wird. Ich bereue es nicht, dass ich jetzt diese Arbeit mache, aber ich habe gerade in den letzten Tagen wieder mal die Lust gehabt, irgendwas Kulturelles zu machen tatsächlich und habe am Sonntag auf der Couch liegend mir gedacht, eines meiner Lieblingsbücher ist die Tagesordnung von Eric Woehr, wo er beschreibt, wie im Februar 1933 die gesammelte Industrie Deutschlands bei Hitler aufmarschiert und quasi in das Geld nachwirft, um seine Diktatur und den Nationalsozialismus zu unterstützen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, warum mir das jetzt gerade wieder eingefallen ist.
Nein,
das
keine Buch. Ahnung.
Aber es liegt auf meinem Nachtkastel und ich habe vor zwei Wochen wieder drin gelesen und rufe einen Freund von mir an, der Regisseur ist beim Theater, bei dem ich früher auch gearbeitet habe, im Theater im Bahnhof in Graz, und habe gesagt, du, irgendwie müssten wir jetzt eigentlich mit dem Buch was machen. Und dann haben wir beide ganz viel telefoniert. Und am 10. Februar wird im Volkstheater auf der großen Bühne eine Lesung sein. Aber es werden so Leute wie Josef Hader Robert Balfrader und ganz viele andere. Ich will jetzt nicht alles verraten noch. Wir werden dieses Buch lesen, Kapitel für Kapitel. Und ich hoffe, dass ganz viele hinkommen und sich das anhören und verstehen, warum wir dieses Buch ausgewählt haben. Und wir werden auch einen Livestream einrichten über die Seite des Volkstheaters. Das hat jetzt mit meiner journalistischen Arbeit nichts zu tun, aber du und siehst, manchmal wäre ich, und manchmal wäre ich rückfällig, genau. Aber ich habe mit diesem Regisseur eben auch, dem Ed Hauswirth, schon hin und wieder mal zusammengearbeitet vor vielen Jahren. Und jetzt ist die Zeit für das Buch. Und wir sind jetzt gerade Stand bei 14 Schauspielerinnen und Schauspielern. Und es hat eigentlich niemand gezögert. Also du hast das Gefühl, alle wollen jetzt gerne etwas tun, ein Zeichen setzen, und das wird am 10. Februar sein.
Jedenfalls herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für deine
Sehr
Arbeit.
Gerne.
Danke für deinen unermüdlichen Einsatz auch. Und danke für deine Zeit.
Sehr gern. Alles Gute.
Danke. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies ein Podcast, den ich euch an dieser Stelle schon mal empfohlen habe. Es gibt nämlich eine neue, sehr hörenswerte 4. Staffel vom Podcast Wirecard – 1,9 Milliarden Lügen. In diesem Podcast der Süddeutschen Zeitung, ihr könnt euch vielleicht erinnern, geht es um den Wirtschaftskrimi rund um die Milliardenpleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Die 4. Staffel empfehle ich an dieser Stelle deshalb so besonders, weil ein Österreicher im Mittelpunkt dieser Staffel steht. Und zwar der Niederösterreicher Jan Marschalek. Er war ja nicht nur Vorstand von Wirecard, sondern mutmaßlich auch Spion für Wladimir Putin und lebt ja heute vermutlich unter dem Schutz des russischen Geheimdienstes in Moskau. Wie immer, wenn es um Marschalek geht, steckt viel Österreich-Bezug drin und das macht diese 4. Staffel so interessant. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Wird euch!
Missing Link.